Dieser Boom, hallo?
Basti, hallo, grüß dich.
Hi, na?
Hörst du mich?
So. Ja, ich höre dich super.
Wildes Audiosetter bei mir und bei dir offensichtlich auch.
Jetzt klappt.
Du bist in deiner freisprechenden Richtung unterwegs.
Korrekt.
Sehr, sehr gut.
Ja.
Genau. Du hast mir vor ein paar Tagen eine Nachricht geschrieben, so, hey, ich wäre jetzt, ich glaube, ich fasse mal zusammen irgendwie, ich wäre jetzt mega berühmt oder so, hast du, glaube ich, geschrieben.
Ja, so ungefähr.
Und wenn du eine Autogrammkarte willst, sag Bescheid, glaube ich, war der Wortlaut. Ich glaube,
So ungefähr.
ja, genau, so war das. Darf ich dich noch Lisa nennen oder muss ich Elisa sagen?
Nein, du darfst mich auch immer noch Lisa nennen.
Das ist aber sehr nett. Genau, du hast mit dem Bloggen und YouTuben angefangen, also steile Karriere vor dir quasi. Und
Genau.
ich finde es ja lustig, weil das ja, weil die Riege der YouTuber und Blogger aus der E-Mobilitätsszene, zu der du dazugehörst, in meiner Blase gerade so irgendwie aus dem Boden sprießen. Und
Ja.
ich finde das immer spannend, weil man glaubt immer so, ja, man hat ja alles erzählt, was da zum Thema gibt. Und spätestens seitdem ich hier mit Leuten telefoniere, stellt sich raus, am Arsch hat man alles irgendwie erfahren. Es gibt halt jeden, der halt irgendwie speziell seine eigene Geschichte hat. Und
Genau.
was hat dich denn dazu bewogen, überhaupt anzufangen mit dem? Also ich nehme mal, ich weiß ja viel mehr über dich als Leute, die hier vielleicht noch zuhören.
Genau.
Also du fährst ja ein Model S, Tesla, richtig?
Richtig, ja.
Was für einen genau fährst du?
Model S100D.
Schön. Ist tatsächlich auch der erste und einzige Tesla, in dem ich gefahren bin. Warst damals verrückt genug zu sagen, ja, klar, fahr doch mal. Als du damals zu Besuch warst, zur Bits und so 500, 600.
Ja,
Und
richtig.
ja, ich war schon sehr angetan, muss ich ja gestehen. Man, weißt du, man redet sich ja ganz einfach sowas immer schnell schlecht. Dass man einfach sagt, ja, ist schlecht verarbeitet und Mistauto und eins ist ein Drittel kostet, ist viel besser und was weiß ich, irgendwas. Und dann fährt man das mal und das Auto ist schon eine Frechheit eigentlich. Also zum Glück finde ich ja weiterhin diesen Hochkantbildschirm einfach potthässlich. Und daran klammere ich mich jetzt einfach fest. Dass ich einfach für mich sage, der ist einfach scheiße. Das willst du gar nicht. Das ist einfach scheiße hässlich. Und ja, das lasse ich mir auch so schnell nicht nehmen. Ich fahre sicherheitshalber so schnell kein Model S mehr. Und auch kein Model 3 und auch kein Model X, weil das endet nur schrecklich. Genau. Also du hast auf jeden Fall, seit wann hast du das Model S?
Jetzt gut über ein Jahr. Letztes Jahr, Ende März, Anfang April habe ich es dann abgeholt. Und es ging auch irgendwie alles recht schnell. Also es hat damit angefangen, dass ich euch ja schon sehr lange mit meinem Mann zusammenhöre und wie du schon sagtest, auf der Bitte so 500, 600 war und habe ja quasi eure E-Mobility-Stories vorab schon gehört und dachte so, oh nee, den E-Golf, den hole ich mir ganz bestimmt nicht nach Timos Stories.
Ja.
Hyundai ist für mich halt irgendwie auch rausgefallen, ich glaube eher wegen der Reichweite. Und dann, ja, also ich arbeite in der Nähe von einem Tesla-Store und bin
Oh
da
je,
quasi
das
so
ist natürlich
jeden Tag
gefährlich.
dran vorbeigeschaltet. Ja, genau, das echt super gefährlich. Und gut, ich muss halt sagen, so als Frau hat man ja eh immer so eine kleine Hemmschwelle, in ein Autohaus reinzugehen. Gut, Tesla ist jetzt kein klassisches Autohaus, aber trotz allem war bei mir die Hemmschwelle, da reinzugehen, auch immer noch relativ hoch, weil ich dachte,
Ja, klar.
naja, komm mal, ne, so ich hier so ganz normal irgendwie Normalverdiener, die schicken mich wahrscheinlich gleich wieder rückwärts raus und sagen, ja, schön, dass du da warst, tschüss. Und es ist aber genau das Gegenteil passiert und das hat mich dann wirklich dazu gebracht, irgendwie alle Bedenken über Bord zu schmeißen, weil ich kam da rein, der Verkäufer kam auf mich zu und sagte so, hey, ne, ich bin der und der und wie geht's dir denn so und was will ich tun so und schneller als ich Model S sagen konnte, saß ich dann halt auch schon drin. Und weil das Model X für mich von vornherein rausfiel, ich wollte nicht so eine riesen Familienkutsche, das war mir auch einfach viel zu groß. Und zu dem Zeitpunkt gab es halt nur Model S oder Model X. Und Model 3 hatte ich mich vorher natürlich schon informiert, dachte aber so, ey, das dauert mir irgendwie alles zu lange und es war ja auch immer mehr Gerüchte in die Welt gesetzt, es dauert eh noch 2 Jahre und so. Und dachte ich so, nee, so lange möchte ich nicht auf ein E-Auto warten. Wenn ich mir jetzt ein E-Auto kaufe, dann muss es auch irgendwie rucki-zucki gehen. Ich bin ein Mensch, der irgendwie Nägel mit Köpfen macht, anstatt irgendwie zu warten.
Kenn ich, ja.
Und ja, wie gesagt, saß dann halt drin so und dann meinte ich so, ja, was fährst du so im Moment? Und ich so, ein Opel Astra, so zwischen den Zähnen hervorgeschoben und er so, was fährst du? Ich so, ein Opel Astra? Ja, ist doch voll okay. Weil ich dachte so, oh Gott, das ist mir irgendwie peinlich und er so, nee, ist doch voll okay, so irgendwo müssen wir ja anfangen, ne? Und gut, der war jetzt auch nicht alt, der war, ich glaube, zu dem Zeitpunkt irgendwie 4-5 Jahre alt, also habe den damals auch als Neuwagen gekauft.
Ach, der Astra. Ich dachte jetzt, der Verkäufer. Okay, das macht deutlich mehr Sinn. Ja, okay.
Genau. Und fragte mich dann halt, ja, was soll denn dein Auto haben? Also was hat dein Auto jetzt, was du nicht mehr missen magst? Du hast dann halt aufgezählt, ja, Sitzheizung, ne, Lenkradheizung, bla bla bla. Naja, kriegen wir alles hin, gar kein Ding. Schiebedach, sag ich, ganz wichtig. Okay, ja, alles klar. So, was hältst du davon, wenn wir einfach mal zusammenstellen? Ich so, ja, okay, gut, kann man machen. Sind dann halt hinten ins Separé gegangen, haben den Wagen zusammengestellt und dann habe ich erstmal Schnappatmung gekriegt bei der Summe, die mir da vorgelegt wurde und dachte so, alles klar, ich nehme das mal mit, ne, und ich denke nochmal drüber nach. Mhm. Und er sagte, ja, ich melde mich dann nochmal wegen der Probefahrt. Ne? Naja, gut, kann man ja immer noch machen. Ich kann ja immer noch Nein sagen. Wie sich herausstellte, ziemlich naiv gedacht. und es war auch keine Woche später, saß ich wirklich in dem Model S dann drin und bin dann Probefahrt gemacht mit meinem Mann zusammen und ja, natürlich alles ausprobiert, ne, von Beschleunigung über, was kann das Auto noch so von alleine einparken und überhaupt. Ja. Bin ausgestiegen, fühlte mich wie King Louis. Und ja, bin dann in den Tesla Store zurück und meinte so, ja, wie ist denn so, und willst du das Model S so wie du es konfiguriert hast quasi nehmen? Und ich so, ja, also ich habe nochmal so nachgedacht, Winterpaket, also beheizbares Lenkrad, ja, brauche ich jetzt nicht unbedingt, ist mir einfach zu teuer, streich mal auch das Schiebedach und hier Pirelli Winterreifen für 2,5. Nee, sorry. Ne? Also, es ist April, ich brauche eh keine Winterreifen mehr. Lass mal. So, wir strichen weg und so, zwar ein bisschen weniger. Die Finanzierung sah dann einigermaßen erschwinglich aus, aber war immer noch so mit ein bisschen Bauchschmerzen verbunden. Und dann kam mein Berater dann nochmal, der mich eingangs beraten hatte und meinte so: Hey, wie wär's denn mit dem Inventory? Hast du ihr die schon vorgestellt? Also die Vorführfahrzeuge? Und meinte so, nee, haben wir noch gar nicht geguckt. Und ja, bestehst du denn so auf das Rot? Und ich so, ja, ganz ehrlich, wenn ich mir so eine Karre kaufe, dann muss ich schon meine Farbe haben. Und das wurde dann ein bisschen schwierig, weil Rot war zu dem Zeitpunkt sehr selten. Es war immer entweder weiß oder schwarz. Und da hatten sie doch eins gefunden in Stuttgart. Und das hatte dann sogar noch die größere Batterie, also die 100 kW und super Ausstattung, bis halt auf das Winterpaket, also das beheizbare Lenkrad war nicht dabei, aber dadurch, dass du den Wagen ja vorheizen kannst, war mir das dann auch relativ wurscht.
Klar.
Und dann kam er mit der Finanzierung um die Ecke und meinte so, ja, also sind ja nur 0,49%, ne?
Das ist gut.
Und ich so, okay, das ist sehr krass. So, und auf einmal wurde die Finanzierung so erschwinglich, dass ich dachte so, okay, ist durchaus machbar im Monat. Und ja, dann habe ich gesagt, alles klar, ich kaufe den.
Das ist ziemlich cool.
Die beiden guckten mich nur an, so, wie jetzt sofort. Ich so, ja, warum denn nicht? Also, wollt ihr den jetzt verkaufen oder nicht? Ja, okay, ich mache dann mal alles fertig. So,
das ist doch super.
Ja, und keine 10 Minuten später war ich quasi Model S-Besitzerin.
Voll gut.
Ja.
Also bereust du es in irgendeiner Form? Also gibt es irgendeinen Aspekt, wo du sagst, boah, hätte ich doch mal mir anders überlegt oder ist immer noch so lieber wie beim ersten Tag?
Also es gab eine Zeit, das weißt du ja auch, mein Mann war beruflich ein ganzes Jahr nicht in Deutschland und das war eine etwas schwierigere Zeit, weil natürlich die finanziellen Mittel dann doch ein bisschen eingeschränkter waren und war dann halt schon auch ein bisschen schwierig. Aber was das Auto angeht, bereue ich keine Sekunde wirklich. Überhaupt nicht. Also es ist immer noch mein Traumauto. Ja, ist ja gut. Ich freue mich jedes Mal, wenn ich an den Supercharger fahren kann, umsonst laden kann, weil ich war noch eine quasi der letzten, die das Supercharging mitgenommen hat. Und das war halt auch für mich so ein Argument.
Ja, ja, total. Weil, absolut.
Wenn ich kein Geld für Strom bezahle, ja, mehr Argument gibt es dann einfach nicht, ne?
So. Mhm, klar. Fährst du denn viel und weit oder fährst du auch so den normalen Pendelwege? Also die Umkehrfrage, wie viel Zeit haben wir heute für unser Gespräch?
Also ich fahre halt ganz normal zur Arbeit, jeden Morgen irgendwie 30 bis 45 Minuten, je nach Verkehrslage. Und ich bin aber, nachdem ich den Tesla hatte, abgeholt habe, bin ich einen Tag später, habe ich gleich den Mega-Roadtrip gemacht von Hamburg nach Prag. Mhm. Weil ich gedacht habe, ja, ich zahle ja nichts für die Fahrt. Und, und ja, habe es dann gleich ausprobiert. Also ich bin ja auch nach München zu euch gefahren und ich habe gemerkt, dass ich mit dem Auto deutlich mehr fahre als sonst. Also ja, ich war sonst so immer mit 15.000 Kilometer im Jahr dabei und mein Kilometerzähler sagt jetzt über 30.000 in einem Jahr. Ja. Also ich habe es halt mal eben verdoppelt und ja, ich weiß auch warum, weil es einfach super Spaß macht.
Ja,
und
ja.
Selbst als wir nach Prag gefahren bin, sind, nach 8 Stunden bin ich ausgestiegen und habe gesagt, da wo gehen wir jetzt noch hin? Ja, also normalerweise bist du nach 8 Stunden Autofahrt ja einfach mal völlig hinüber und das hatte ich bisher noch nie. Also
ja, ja. Also geht mir ähnlich. Ich meine, bei mir war halt der Sprung ein anderer. Ich bin von dem i20 zu dem Ioniq gesprungen. Also ich meine, das ist jetzt, vielleicht kann man das so ein bisschen vergleichen wie mit Astra zu Model S. Also wenn man sich das irgendwie, also man kann sich irgendwie alles schön reden. Und
auf jeden Fall.
Dann von daher kann ich das gut nachvollziehen, weil es ist halt, also klar, eine Sache darf man natürlich nicht vergessen, ich rase nicht mehr so krass. Also weil wenn ich mal 170 fahre mit dem Ioniq, dann ist der Akku halt auch schnell durch. Das heißt, Problem hast du natürlich mit der 100 Kilowatt Batterie nicht so krass wie beim Ioniq. Aber, aber selbst wenn ich 140, 150 fahre und dann halt ab und zu mal einen Ladestopp einlegen muss, und aber dadurch, dass das Fahrzeug, und das geht ja mit dem Tesla ähnlich, nochmal ganz andere Assistenzsysteme hat, ist es insgesamt viel entspannter und es ist halt, also ist natürlich nochmal ein ganz anderes Fahrzeug und das Model S natürlich dreimal.
Ja, also das merke ich halt auch immer wieder, dass es einfach ein ganz anderes Fahren ist und wie du schon sagst, man rast nicht mehr so, weil man auch einfach gar nicht unbedingt mal den Bock dazu hat. Klar trete ich meinen auch mal bis auf 200, einfach weil ich es mal ausprobieren will. Aber ich merke auch einfach, wie anstrengend das ist. Ja, also wenn du mit 200 über die Autobahn ballerst, dann brauchst du erstens total freie Strecke und du weißt ja immer nie, wie die anderen Honks um dich rumfahren. Ja, also deswegen sage ich halt, ja, okay, klar, ich stelle meistens auch den Tempomat auf 150 ein und sage hier, Horido. Aber alles andere macht halt auch einfach keinen Spaß. Du musst viel zu sehr aufpassen und dann komme ich lieber entspannter an oder mache mal eine Pause, die ein bisschen länger ist. Und selbst die kriegt man ja gut rum. Ja, also klar. Es ist einfach nur eine Einstellungssache. Ne? So, wie viele haben Freunde von mir gesagt, ja, was machst du denn so lange und 30 Minuten und ich so, überleg doch mal, wenn du mit deinen Kindern an die Raststätte fährst, ja, dann muss die eine aufs Klo, dann 10 Minuten später muss die andere aufs Klo, dann wollt ihr noch was essen. Bis ihr das Essen habt, vergehen auch nochmal 10 Minuten und bis ihr dann fertig seid, sind auch 30 Minuten vorbei.
Ja, klar.
Und in der Zeit ist mein Auto voll. Was willst du denn?
Das sehen viele nicht. Also ich habe es auch beim Fahren generell gemerkt, wenn du, also ich beim Verbrenner bin ich halt immer voll auf die Tube getreten. Weil du merkst natürlich auch beim Verbrenner nicht so stark, oder dir wird es auch nicht so stark bewusst, wie viel mehr Sprit du verbrauchst, wenn du jetzt irgendwie statt 130, 170 fährst. Das fällt dir halt einfach nicht auf, weil du fährst halt, irgendwann sagt dieses Ding, du fährst jetzt mal an die Tankstelle und dann tankst du halt auf. Und das Fahrzeug, also ich schaue ja nicht die ganze Zeit irgendwie auf den aktuellen Verbrauch des Fahrzeugs, aber mein Elektroauto sagt mir das die ganze Zeit und ich sehe halt sofort, wenn ich 170 fahre, brauche ich halt doppelt so viel, wie wenn ich 130 fahre. Und das Ding sagt dir halt ganz sofort, wie weit kommst du noch? Und da ist die Zahl dann eine ganz andere. Und dann machst du das erste Mal, dass du dir ausrechnest, wie viel schneller bin ich denn da, wenn ich 170 statt 130 fahre? Und plötzlich stellst du fest, das rentiert sich einfach nicht. Das macht überhaupt keinen Sinn, nee, was du da tust. Und, und das ist dann, war dann für mich so der Moment so, okay, dann fahre ich halt nur 130. Also meine Frau, die hat das noch nicht so raus. Die fährt einfach gerne 160. also man muss dazu sagen, meine Frau fährt ja auch hauptsächlich dieses Auto. Also ich fahre ja den Ioniq nur wenn ich darf, wenn ich Spaß habe. Oder wenn sie ihn halt nicht braucht, also weil es einfach für mich überhaupt keinen Sinn macht. Ich fahre halt jeden Tag Elektrofahrzeug und zwar eben in Form von einer S-Bahn. Und sie fährt dieses Auto und sie sagt, und dann sagt sie halt, ja, sie will nicht da und dahin fahren, weil das ist irgendwie 120 Kilometer entfernt. Da mache ich so, ja, aber das ist überhaupt kein Problem. Ja, aber da muss ich so aufpassen, dass ich nicht schneller als 130 fahre. Ja, okay.
Ja, gut.
Ich meine, ist alles nicht so wild, weil die Tage, wo sie dann sagt, ja, jetzt brauche ich doch nochmal den Verbrenner, das sind dann die Tage, wo ich sage, okay, ich fahre mit dem Auto in die Arbeit, weil ich dann den Ioniq habe. Ich meine, das hat sich bei uns auch bald erledigt, weil ich hab mir Zoe bestellt. Und dann ist dann ist der Polo halt auch weg. Und dann kann sie sich halt aussuchen, ob sie mit der Zoe 130 fährt oder mit dem Ioniq 130 fährt. Und ich weiß schon, dass sie dann mit dem Ioniq fahren wird, weil der einfach das bessere Auto ist. Klar, also was mir noch aufgefallen ist, du hast deinem Tesla auch einen Namen gegeben, richtig?
Ja.
Okay, deiner heißt Rotkäppchen. Was ist denn das mit Tesla-Fahrern und Namen für Autos?
Ja, also das wird dir ja quasi eigentlich gleich vorgeschlagen, wenn du ins Auto einsteigst, so, oder wenn du halt den Wagen neu kriegst, so, wenn du eingewiesen wirst im Service Center, dann zeigen sie halt auch so, ja, und hier, da kannst du auch den Namen deines Autos ändern.
So.
Ja, also du wirst da quasi direkt drauf gestoßen. Und es ist halt auch sehr lustig, wenn du jetzt so Software-Updates kriegst oder irgendwelche Infos dir im System abrufst, verarbeitet es das auch und sagt, ja, wenn du möchtest, dass Rotkäppchen regelmäßig Updates bekommt oder du immer sofort informiert wirst, sobald ein neues Update für Rotkäppchen da ist, weißt du, und das ist irgendwie lustig. Also viele verbinden das dann ja auch irgendwie mit Namen oder wenn du eine Push-Nachricht kriegst über die Tesla-App, so, dann steht da halt auch der Name und so. Das ist halt einfach irgendwie, ja, so ein Fun-Faktor, ja, so.
Okay.
Und, ja.
Ja, da macht das plötzlich viel mehr Sinn, weil ich kenne halt praktisch keinen Tesla-Owner, der seinem Auto nicht einen Namen gegeben hat. Und bei uns heißt der Ioniq heißt Ioniq und der Polo heißt Polo. Und sie haben keine bescheuerten Namen. Und wenn ich jetzt zum Beispiel an Nino denke, der hier auch schon mal war, dessen Model S halt Neo heißt. Und ich halt noch ein, zwei andere Leute kenne, die auch Model S fahren. Model S, das klingt komisch. Die halt auch irgendwie einen Namen haben, wo ich mir denke, was ist denn das für ein Quatsch? Also ich meine, Quatsch in Anführungszeichen. Vielleicht hast du natürlich auch eine andere persönliche Bindung zu dem Fahrzeug. Das ist vermutlich schon auch nochmal so ein, also mir ist, ich weiß nicht, ob das Tesla bewusst gemacht hat, aber natürlich ist, wenn du deinem Fahrzeug einen Namen gibst oder irgendwas einen Namen gibst, dann ist es natürlich nochmal ein anderer, in Anführungszeichen ein Freund für dich. Und ich glaube schon, dass das irgendwie der Kundenbindung helfen mag. Und dann, vielleicht wäre das anders, wenn mein Ioniq, weiß ich nicht, Marvin heißen würde, weil er mal so traurig schaut oder so. Keine Ahnung. Also von daher, die Möglichkeit besteht natürlich.
Das glaube ich auch. Also wobei Frauen ja auch eh dazu neigen, ihren Autos Namen zu geben. Also auch mein Astra hatte einen Namen und zu dem Zeit war es Speedy, weil der halt deutlich schneller fahren konnte als mein Corsa zuvor. Und deswegen war das dann halt Speedy so. Und Frauen bauen, glaube ich, auch ein innigeres Verhältnis zu ihrem Auto auf als vielleicht Männer. Ich weiß nicht, wie das bei deiner Frau ist, aber...
Nee.
Ja.
Kein Stück.
Nee.
Kein Stück. Das ist für sie ein Stück Technik und das fährt sie zur Arbeit und dann ist gut. Also sie hat immer den Polo geliebt, weil dieser Polo einfach, der ist einfach ein Panzer. Also der hat inzwischen 250.000 Kilometer drauf und der geht nicht kaputt. Und deswegen hat sie dieses Auto immer geliebt. weil er sie überall hingefahren hat. Und also ja. das war die beste Investition der Welt, den haben wir neu gekauft und der ist einfach, das ist unfassbar. Also kein anderes Auto hätte so lange so viel mitgemacht wie dieser Polo. Und ja. Ich werde es vermutlich sehr, sehr bereuen, dass wenn wir den verkaufen irgendwann, aber so ist es halt dann. Naja.
Ja, ne?
So, und dann
muss man sich ja entscheiden.
Ja, ja, klar. Nein, aber ich meine, klar, man muss halt ein bisschen in die Zukunft gucken und der wird es auch nicht mehr ewig machen und ich fahre dann halt 3 Kilometer am Tag und das ist einfach auch nicht gut für so einen Verbrennermotor, wenn der nicht mal richtig warm wird. Also von daher habe ich mir das schon schön geredet. Ich konnte mir kein Model S für die Fahrkilometer schön reden, das war einfach Quatsch. Und auch kein Model 3.
Naja. Ja.
Aber vielleicht das nächste, mal gucken. Aber der Markt ist sehr viel Bewegung gerade drin.
Genau.
Du hast jetzt den Tesla gekauft und fährst viel Tesla und hast jetzt festgestellt, okay, zu dem Tesla fehlt jetzt noch der Fame, wie am Anfang schon beschrieben, und hast jetzt gesagt, du möchtest bloggen und YouTuben, sage ich jetzt mal. Was hast du denn vor? Also was ist die Message, was möchtest du erzählen? Und was möchtest du erzählen, was wir vielleicht woanders noch nicht gehört haben?
Also ich habe mir halt natürlich auch die ganze Szene angeguckt bei YouTube und mir ist aufgefallen, das ist natürlich sehr, sehr männerlastig. So, mir hat das natürlich auch super viel gebracht und das auch näher gebracht, aber ich habe irgendwie bisher noch keine Frau gesehen, die irgendwie einen Kanal hat. Also ich weiß, eine Frau gibt, die sich allgemein auch um das Thema so ein bisschen beschäftigt, so, und das immer ein bisschen anreißt, aber es gab halt irgendwie noch keinen, der jetzt, oder keine eher, die einen Tesla fährt und darüber berichtet, so. Und da ich eh gerne schreibe, habe ich gedacht, okay, ich fange mit einem Blog an und meinte mein Mann aber auch so, ja, warum machst du nicht auch gleich einen YouTube-Kanal?
Sehr guter Mann.
So. Ja, sehr guter Mann, genau. es steht auch halt 100% hinter mir mit dem Thema und freut sich auch, dass es jetzt losgeht und oder losgegangen ist. Und habe mich dann auch sogar mit Nino ausgetauscht und auch der meinte, ey cool, wir brauchen unbedingt mehr Frauen und so. Und das Thema muss auch unter Frauen mehr präsent werden. Und genau das ist auch mein Ziel, die E-Mobilität unter den Frauen mehr zu fördern und zu sagen, hey Mädels, traut euch. Klar, es ist was anderes, aber setzt euch einfach mal in irgendeinen E-Mobil-Vaters und habt Spaß daran. Also, weil ich finde, Frauen haben ja eh nicht so den Bezug zu Autos, weil, oh Gott, muss ich reparieren und tralala. Aber bei einem E-Auto hast du das ja gar nicht mehr. Das Einzige, was du ja selber hier machen musst, ist Wischwasser nachfüllen.
Ja, das stimmt schon.
So, und das kann jede Frau. Also, ja, um jetzt nicht mal irgendwie so klischeehaft zu denken, aber alles, was du irgendwie an einem E-Auto machen musst, kannst du über irgendwie dein Außerhändler regeln oder, wenn du Tesla fährst, halt über dein Service Center. Und ich habe überhaupt keine Berührungsängste mehr oder auch wenn irgendwas an meinem Auto nicht stimmt, ja, dann weiß ich, wo ich anrufen kann. Und ich habe auch keine Angst, mit dem Auto liegen zu bleiben, weil mein Auto erzählt mir, wie lange kann ich fahren, wie lange brauchst du zur nächsten Ladesäule, wie lange lädst du da? Und das war halt auch meine Entscheidung deswegen für Tesla, weil das System dir ja wirklich alles vorrechnet.
Klar, du bist natürlich da ein bisschen in diesem goldenen Käfig, der dir die ganzen Sorgen abnimmt, weil das, also da bist du natürlich, also das kann ich aus Erfahrung sagen und das können sich ja auch meine Frau aus Erfahrung sagen, einer der Gründe, warum sie nicht weit fahren will damit, weil sie auch keinen Bock hat, irgendwie an der Ladesäule zu kommen und dann irgendwie Monopoly spielen zu müssen mit welchem der Karten sie jetzt da am besten laden kann. Also ich meine, das ist halt ein bisschen schade, dass diese ganze E-Mobilitätswelt auch noch so in diese zwei Lager aufgeteilt ist. Aber ja, natürlich, wenn du natürlich schon mal da sagen kannst, pass mal auf, ja, es gibt einen Aspekt dieser Welt, der ist komplett stressfrei. Klar, warum nicht? Und also natürlich, ich kann das halt natürlich nicht beurteilen. Ich bin dann einfach nicht Frau genug, wenn das hilft, dass dass aus dieser Sausage Party, die momentan halt diese E-Mobilitätsszene leider noch so ein bisschen ist, wenn da halt einfach ein bisschen mehr, das Wort ist jetzt in der Stelle vielleicht ein bisschen mehr Frauenquote reinkommt, dann glaube ich, schadet es, also zum einen schadet es insgesamt dieser ganzen Szene nicht, weil ich meine, das kennt man halt zu Genüge irgendwie, wenn da halt nur irgendwie Bros untereinander rumhängen, da kommt meistens halt ganz viel Scheiße bei raus. Und wenn man das einfach so ein bisschen auflockert, da profitieren, glaube ich, auch alle von. Und insgesamt, glaube ich, hilft es auch der ganzen, also zum einen der Community, aber zum anderen natürlich auch dem Markt zu verstehen, dass es halt abseits der Bedürfnisse, die irgendwelche Typen haben, halt vielleicht Leute gibt, also in dem Fall zum Beispiel Frauen gibt, die sagen, ja, vielleicht ist das, was ihr baut, macht das vielleicht für die Jungs, die das bisher gekauft haben, Sinn, aber wir würden das jetzt nochmal anders sehen. Also, keine Ahnung. Das kannst du halt dann vielleicht irgendwann beurteilen oder nicht.
Ja, also geht mir jetzt auch nicht darum, alle Frauen zu Tesla-Fahrerinnen zu machen. Jeder soll sich da sein Auto aussuchen, was für ihn das Beste ist, ob es eine Zoe ist oder auch ein Hyundai, Ioniq oder whatever. Da bin ich völlig frei. Ich will halt einfach nur diese Hemmschwelle nehmen. Einfach so dieses, dass man keine Angst mehr haben muss, dass das Auto so ein so ein Kubikwürfel ist, den du nicht lösen kannst. Ja, also du brauchst halt keine Angst, Ängste mehr haben. Ich werde natürlich auch Themen aufgreifen, die jetzt nicht nur Tesla-bezogen sind, sondern halt auch einfach mal Tipps und Tricks irgendwie geben, was für Ladekarten sollte man sich eventuell nochmal anschaffen. Selbst ich habe ja ein paar immer mit an Bord, weil auch das Supercharger-Netz ist noch nicht zu 100% so, dass ich wirklich von überall nach, ne, also von A nach B immer komme. Also sei es Richtung Ostsee oder so, da wird das Netz schon wieder dünner.
Ja, klar.
Wenn man das jetzt mal so nimmt. Und ich will halt einfach die Hemmnisse so ein bisschen abbauen und sagen, hey, Mädels, traut euch und lasst uns die E-Mobility-Szene ein bisschen aufruckeln. Und ich merke es ja selber, wenn ich irgendwo bin und ich werde ja trotzdem für voll genommen.
Ja, klar.
So. Ja. Ne? Und das ist halt auch so mein Ziel, zu sagen, hey, auch im Autohaus brauchst du jetzt keine Berührungsängste mehr haben.
Hattest du denn jemals das... Ich nehme an, dass du mit deinem Mann auch mal, dass der auch mal mitfahren darf. Gehe ich jetzt mal von aus.
Ja, regelmäßig.
Wart ihr schon irgendwie auf den berühmt-berüchtigten Ladetreffen, die es ab und zu gibt?
Ja, wir waren letztens erst im Ladepark Hilden, von Hilden. Und er ist dann auch hier eher derjenige, der sich zurückhält, weil er sagt, na, ich habe ja auch nicht so viel Ahnung von Autos, dann mach du mal und du kennst dich da ja aus. Also hat mehr Zeit im Auto verbracht als irgendwie draußen. Und da hat man dann einfach schon gemerkt, so wenn man ins Gespräch kommt, ob es jetzt irgendwie mit den bekannten YouTubern ist oder auch nicht, aber man wird halt auch als Frau nicht schief angeguckt.
Hast du denn jemals oder habt ihr jemals die Situation gehabt, dass jemand deinen Mann anspricht oder dich anspricht, also deinen Mann anspricht mit sowas wie, dass du deine Frau mit deinem Auto fahren lässt oder sowas in der Art? Habt ihr sowas jemals erfahren auf so einem Treffen?
Nee, überhaupt nicht.
Ist tatsächlich ein sehr großer Ritterschlag für die Szene, finde ich, weil ich war öfters früher auf anderen Fahrzeugoptimierungstreffen unterwegs. Und da waren die Frauen halt immer hier die hübsche Begleitung des
genau, waren eigentlich nur Beiwerk.
Ganz genau. Also das finde ich tatsächlich, positiv überraschend, sagen wir es mal so. Also hätte nicht erwartet, dass ihr das noch nie gehört habt. Finde ich aber sehr gut, dass das einfach akzeptiert ist, dass es völlig okay ist, dass ihr Auto sein kann. Und dass das völlig was völlig Normales ist, finde ich schön.
Ja, also ich merke es natürlich schon, wenn ich irgendwo aussteige und also wenn wir zusammen irgendwo sind und ich dann aussteige, dann sind die Blicke auch von den anderen Fahrern manchmal schon so, aha. Aber es wird halt nie erwähnt. Also, ne,
Ja.
Und es passiert schon, wenn jetzt mal irgendwie Fremde kommen, also wenn was ist, ein Verbrenner gegenübersteht und dann kommen da irgendwie zwei an, dass sie halt im ersten Step immer meinen Mann ansprechen und irgendwas wissen wollen, so ja, und wie läuft denn das und wie lange muss der laden und so. Wenn die dann aber merken, dass ich einfach antworte, weil ich es ja dann auch halt besser weiß,
ja, klar.
Schwenken die auch sofort um. Auch da hast du nicht so diese Klischees, sag ich mal. Ja,
cool.
Und das finde ich halt auch ganz cool. Und deswegen möchte ich das halt auch den Frauen mitgeben und sagen, hey, ihr müsst nicht mehr das Beiwerk sein, sag ich mal. Fahrt einfach selber und habt Spaß daran. Wenn ich mal so in Richtung USA gucke, wo das völlig normal ist, also da fahren so viele Frauen E-Autos und werden dafür auch nicht belächelt oder so, finde ich, sollte das auf jeden Fall je nach Deutschland überschwappen.
Ja, krasses Ding. Ja, finde ich gut. Also ich bin gespannt, hast du geplant, was für eine Frequenz du was veröffentlichen willst? Oder hast du da irgendwie, weil man nimmt sich ja mal viel vor, ich kenne das von mir selber und dann, kommt man so plötzlich ins Bedrängnis und ich ringe dir jetzt mal so ein bisschen Bedrängnis ab.
Ja. Also ich bin da relativ entspannt dran gegangen. Klar würde ich schon versuchen wollen, jede Woche irgendwie ein YouTube-Video hochzuladen und Blog, ja, passiert dann halt so ein bisschen nebenbei, ob es dann dazwischen ist oder auch einmal wöchentlich oder so, das lasse ich da halt schon ein bisschen offener. Einfach wenn es halt passt. Also ich habe halt auch noch genügend Stories, die ich irgendwie verbloggen kann. Und wenn es mal eine Zeit gibt, wo es halt nicht so ist, ja, dann ist das halt so. Dann gibt es ein kurzes Statement und irgendwie, hey Leute, ne, wartet, es kommt was, aber habt ein bisschen Geduld. Ich glaube, da haben heutzutage auch alle Verständnis für, weil wir wissen alle, wie aufwendig das ist. Und ich glaube, da ist dann auch keiner böse. Natürlich sollte man das am Anfang nicht gleich irgendwie machen, weil man muss sich ja seine Community auch erstmal aufbauen.
Ja.
Aber ja, ich bin da eigentlich relativ entspannt. Es macht mir halt auch super Spaß und das Ganze auch zusammenzuschneiden und zu machen. Und von daher bin ich da noch voll dabei.
Das ist cool. Ja, ich habe das hier auch gemerkt. Also ich hatte ja am Anfang irgendwie, weiß nicht, als die zweite Sendung mit Alexa Waschke aufgenommen habe, da ist mir ja mein Software-Recorder verreckt und alles war weg. Und ich habe dann es war wirklich dramatisch, weil die Sendung auch so gut war und das Gespräch war einfach fantastisch. Und ich habe es jetzt tatsächlich ein bisschen rausgeschoben, damit ich so vergessen habe, worüber wir geredet haben, um nicht einfach zu sagen, wir spielen jetzt dieses Gespräch nochmal ab. Und ich habe damals einfach gesagt, ich nehme mit diesem Setup nichts mehr auf, weil ich traue diesem Setup nicht. Und habe damals gesagt, ich muss mir Equipment kaufen und habe halt dann verschiedenes Equipment bestellt. Und bin dann direkt noch krank geworden. Also ich habe da ja eine riesen Pause drin gehabt und dann gesagt, Leute, ich habe ein kurzes Video hochgeladen, Leute, es tut mir leid, ich komme gerade nicht nach. Ich weiß, dass ihr sogar hier Geld für einwerft. Und so alles Feedback, was ich bekommen habe, ist so, hey, easy, alles kein Problem, chill mal. Das ist völlig in Ordnung. Und klar trifft man in diesem Internet einen Haufen Idioten, aber ich glaube, wenn man sich seine Leute so ein bisschen sucht oder die einen finden, dann hat man meistens, also ich glaube, dann hat man meistens einfach schon die coolen Idioten um sich, die man einfach gerne mag. Also das ist ja dasselbe wie die ganzen verrückten Bekloppten, die zu so einer Podcast-Live-Sendung kommen, wie ihr zwei damals zum Beispiel. Ist immer wieder toll und ich bin gespannt, wie du dir da so deine Bubble aufbauen kannst und was da außenrum passiert, weil es halt doch nochmal ein ganz, ganz eigenes Ding ist irgendwie. Also eine ganz eigene, ganz eigene Zielgruppe, sag ich jetzt mal.
Ja, genau. Also ich bin auch sehr gespannt und ich freue mich natürlich auch über männliche Follower, gar keine Frage. Also es soll jetzt ja auch nicht hier ein reiner Frauenkanal werden oder so. Aber ich möchte halt einfach das Thema den Frauen ein bisschen näher bringen und
ja, ist voll gut. Ich meine, wir haben jetzt schon wieder viel über E-Mobilität geredet, was hier dauernd passiert. Und ich meine, das war hier einfach unausweichlich, sage ich jetzt mal. Nachdem wir ja so ein bisschen unterwegs waren, als du in München warst, haben wir ja so ein bisschen gequatscht. Und du hast mir noch ein bisschen erzählt, dass du mal einen Unfall hattest, der ein bisschen uncool war, sag ich jetzt mal ganz vorsichtig.
Ja, genau.
Also es war jetzt kein direkter Autounfall, oder? Wenn ich mich recht erinnere. Also mal abgesehen dass ein Fahrzeug mit involviert war, aber du warst nicht in einem Auto, richtig?
Nee, ich war mit dem Motorrad unterwegs.
Und du wurdest irgendwie mitgenommen von einem LKW, richtig?
Richtig. Also es klingt jetzt sehr dramatisch, so wie man es jetzt sagt. Also ich bin noch nicht mal gefahren. Also ich stand sogar nur. Ich wollte halt in die Straße einbiegen, wo ein LKW stand. Und wir hatten uns auch vorher gesehen. Also das Commitment war da. So, ich sehe dich, du siehst mich. Ich konnte halt nur von der Stelle sehen, wo ich in die Straße reinbiegen wollte, wo definitiv genug Platz für mich gewesen wäre, konnte ich nicht sehen, dass er einen Anhänger hinten dran hat, der halt quer stand. Dann fährst du halt rein, stehst vor diesem Anhänger und denkst so, ja, shit, okay, ich kann nicht nach vorne, ich kann nicht nach hinten, weil 250 Kilo bewegst du nicht so schnell. Und rechts stehen parkende Autos, ja, und dann war es eigentlich schon zu spät, weil er losgefahren ist und mich dann quasi den Zeitpunkt umgeschmissen hat. Und dann war es halt vorbei. Also dann war irgendwie, ja, linkes Bein eingeklemmt und dann, ja,
und
war halt so.
Also ich sehe es mal wieder schrecklich, wenn ich darüber nachdenke. Du hast ja dann eine bleibende Verletzung davon getragen. Du hattest ein, ich weiß gar nicht, wie das heißt, du hattest so eine Stütze am Bein, richtig?
Genau, also ich habe eine Fußhebeschwäche davon getragen, was dadurch, dass es halt eine recht große, offene Wunde war, ist halt Muskelgewebe und Nervengewebe verletzt worden und es hat sich halt nicht regeneriert. Das heißt, eine Fußhebeschwäche bedeutet einfach, du kannst ja deinen Fuß quasi einfach Richtung Kopf ziehen, sage ich jetzt mal so. Und das kann ich halt nicht mehr. Also das Signal kommt unten einfach nicht mehr an. Und dementsprechend würde ich ohne diese Schiene, die ich habe, die in jeden Schuh reingeht, also die ist sehr flexibel, würde ich halt ständig stolpern. So. Und von daher gibt mir diese Schiene halt einfach sehr viel Flexibilität und ich kann damit ganz normal leben. Also der Unfall ist jetzt dieses Jahr auch schon 10 Jahre her und ich, ja, kann mittlerweile fast alles wieder machen. Also ich sollte jetzt keine Marathonläufe machen, weil auch Knochen halt nicht so ganz stabil ist wie vorher und so. Deswegen ist das ausgeklammert, aber alles andere kann ich eigentlich machen. Also ich fühle mich damit nicht wirklich eingeschränkt.
Was echt eigentlich verrückt ist, wenn man überlegt, also so, wenn man so den Ablauf sieht von mir ist ein LKW über das Bein gefahren bis hin zu ich kann eigentlich alles machen. Und weil meine Vorstellung wäre jetzt so, okay, der fährt halt so ein LKW übers Bein, da erholt man sich nicht von. Also es ist nicht so, also klar stirbt man davon nicht, also das sehen wir ja an dir sehr, sehr beeindrucksvoll. Aber was ich halt jetzt nicht gedacht hätte, und das habe ich halt irgendwie in den sozialen Medien verfolgt, dass du jetzt, und ich glaube auch nicht zum ersten Mal, einfach mal geschmeidige 100 Kilometer Megamarsch vor kurzem erst hinter dich gebracht hast, wo ich gedacht hätte, okay, als ich gesehen habe, wie heißt das Ding?
Diese Schiene.
Schiene, danke. Als du diese Schiene trägst, hätte ich halt nicht gedacht, okay, damit kann man mal so 100 Kilometer gehen. Aber das hast du jetzt gemacht. Und hattest du gesagt, dass du es schon mal gemacht hast vorher?
Ja, also ich habe es jetzt insgesamt schon 4-mal gemacht.
Okay, läuft. Krass.
Ja, bisschen verrückt. Also selbst meine engsten Freunde und Familienmitglieder haben mich damals für sehr verrückt erklärt, als ich vor 3 Jahren sagte so, hey, ich habe da so eine Facebook-Veranstaltung gesehen und ne, so ganz normal Timeline durchgescrollt, so, hey, die neue Herausforderung, 100 Kilometer in 24 Stunden wandern. Und ich dachte so, hey, cool, ich darf nicht laufen, aber gehen kann ich. So. Und das war damals dann so, das war irgendwie im November, 17, glaube ich? Nee, so 16, glaube ich. Egal. Auf jeden Fall habe ich mich angemeldet, im April war das Event und ich dachte so, ja, ich übe das mal so. Ja, bin gleich irgendwie losgezogen, habe mir einfach ganz normale Trainingsschuhe angeschnürt und ein bisschen Equipment quasi, ne, einen Wanderrucksack und so. und bin damit einfach los und bin dann auch gleich erstmal 20 Kilometer gegangen. Und dachte so, hey cool, das funktioniert ja, das ist ja super. Und so habe ich dann weiter trainiert und habe meinen ersten Megamarsch dann auch wirklich quasi alleine durchgezogen. Also durch verschiedene Gruppen hast du dann halt im Training ein paar Leute kennengelernt, mit denen bin ich dann auch zusammen gestartet und so. Und ja, die mussten dann leider innerhalb des Marsches und an unterschiedlichen Stellen auch aufgeben. Also du hast alle 20 Kilometer eine Versorgungsstation, wo du dann halt Wasser auffüllen kannst, wo du ein bisschen irgendwie Müsli-Riegel, Obst, also das Übliche halt Banane, Apfel und so bekommst. Und ja, bin dann quasi so ab Kilometer 40 das weiter alleine gegangen und habe es auch ins Ziel geschafft. Und ja, da war ich dann so angefickt, dass ich es gleich nochmal machen musste.
Ach, voll gut. Ja. Hast du denn in der Zeit, also in der Distanz oder also während der Zeit, hast du denn da den, ich sag jetzt mal, die Verletzungen in irgendeiner Form gemerkt? Also hast du irgendwie gemerkt, dass dich das einschränkt oder würdest du sagen, gar nicht?
Also gar nicht würde ich nicht sagen, das wäre, glaube ich, übertrieben. Ich trage ja auch an der Seite einen Kompressionsstrumpf. Weil halt das ganze Lymphgewebe auch nicht mehr so ganz funktioniert, wie es eigentlich sollte. Das heißt, wenn ich den halt nicht trage, dann habe ich irgendwann so kleine Elefantenwaden, sag ich mal, die voll. Und deswegen muss ich da halt schon gegen angehen und man merkt es natürlich schon. Also dadurch, dass ich mit dem Fuß nicht mehr so die normale Abrollbewegung habe, geht natürlich viel mehr Belastung auf das andere Bein.
Klar.
So, und das merkst du halt einfach irgendwann. Ne? Das lässt sich nicht ausschließen. Und natürlich hast du einfach auch die ganz normalen Wehwehchen, die, glaube ich, jeder hat, von Blasen angefangen, über natürlich irgendwie Hüftschmerzen oder was auch immer, oder Krämpfe. Die hatte ich zum Glück nie, aber ne, natürlich hast du deine Sachen, die dich einschränken. Klar. Du sagst so, ich mag nicht mehr, ich kann nicht mehr. Müdigkeit war zum Glück nie mein Problem, weil du ja auch die Nacht durchläufst. Aber ja.
Was würdest du denn sagen, ist wenn du, also ich habe sowas noch nie gemacht. Also ich habe anderen verrückten Scheiß gemacht, aber ich bin nie 24 Stunden lang 100 Kilometer lang gelaufen, weil das habe ich immer für bescheuert gehalten. Aber ja, man soll ja niemals nie sagen. Was würdest du sagen, ist schlimmer, die körperlichen Geschichten, die dabei rumkommen, oder das Mentale?
Ich glaube, das Mentale, also das Körperliche, da kannst du dich drauf einstellen, da kannst du drauf hintrainieren, da kannst du sagen, was weiß ich, ich unterstütze meine Beine in Form von Kompressionsstrümpfen oder ich laufe meine Schuhe so gut ein, dass ich halt keine Blasen mehr habe. Das kannst du alles trainieren und ausbessern. Aber was du halt, woran du wirklich arbeiten musst und wo du einfach ein richtiges Mindset haben musst, ist halt wirklich, ja, ne, also du musst dieses Mindset haben, zu sagen, ich schaffe das, ich will das schaffen, und egal wie. Ne, so, also selbst beim ersten Marsch hatte ich natürlich irgendwie nach 80 Kilometern bin ich auch zum Sunny gegangen, weil mein Knie seit Kilometer 60 irgendwie gestreikt hat und immer mal wieder wehtat und jede Bewegung tat irgendwie weh. Aber ich wollte halt nicht aufgeben, weil wenn du, sag ich mal, einen gewissen Punkt überschritten hast bei den Kilometern, dann hörst du halt auch nicht mehr auf.
Ja.
Also gerade wenn du bei Kilometer 80 bist, sagst du, ey, sorry, ich gebe doch jetzt nicht auf. Ja? Also das war bei mir nie eine Option.
Also
so, und das,
ja.
Ja, das ist halt, das musst du auch trainieren, einfach auch über Schmerzen hinwegzugehen und zu sagen, okay, ich schalte das jetzt irgendwie auf. Ja, und irgendwie funktioniert es dann auch. Also umso länger du unterwegs bist, desto eher schaltest du sowas auch aus und sagst, okay, mir tut jetzt nicht mein Knie weh, sondern ich denke jetzt an, weiß ich nicht, rosa Elefanten und dann geht's mir wieder besser.
Es ist lustig, also in Anführungszeichen lustig. Mir ging das letztes Jahr bin ich den Spartan Trifecta gelaufen. Also das sind drei Trifecta Weekend, drei Spartan Races hintereinander an einem Wochenende. Und das war auch so, du läufst als allererstes den ganz langen. Und sie haben letztes Jahr gegenüber vorletztes Jahr, ich bin vorletztes Jahr auch schon gelaufen, haben sie letztes Jahr den Sandsack, der war halt statt, weiß ich nicht, 20 Kilo oder so, hatte er plötzlich 60 Pfund, was halt ein ganzes Stück mehr ist. Und dann trägst du halt ganz am Schluss so eine schwarze Skipiste einfach geradeaus hoch. Und das ist sausteil und es ist einfach alles hässlich in dem Moment. Und du trägst dann da hoch und kommst oben an, machst oben ein Hindernis, machst im Zweifel oben Burpees, weil du es halt verkackt hast und einfach durch bist. Und musst den dann hinten einen ewig langen Weg runtertragen. Und das war so für mich. Und klar war ich am Arsch. Also natürlich, wenn du 60 Pfund irgendwie so einen fucking Berg hochträgst und vorher, ich meine, da waren wir irgendwie bei Kilometer, weiß ich nicht, 18 oder so, wo wir halt schon, ich bin also vorher 18 Kilometer Berge hochgerannt und durch irgendwelche Bergseen geschwommen. Da bist du natürlich körperlich am Arsch, aber da kannst du dich immer durchschieben. Und da war es das erste Mal für mich, wo ich so für mich festgestellt habe, ich bin mental komplett am Ende gerade. Und ich bin diesen Berg runtergelaufen und ich habe geweint. Ich wusste nicht warum. Ich habe einfach geheult. Und, und da kommen dann plötzlich in einem so Sachen hoch, wo man, so Sachen, die man sich so selber mit sich rumträgt, wo man halt sagt, solche Sachen ärgern mich oder die machen mir zu schaffen, aber das ist alles immer nie so schlimm gewesen. Und dann gehst du da plötzlich runter und dann fällt dir das ein und du bist halt komplett am Ende und hast eigentlich dann nur noch Bock zu sagen, ich habe keine Lust mehr, ich möchte jetzt aufhören. Und diesen Sack, dieser Sack ist in dem Moment, ist die Verkörperung des Hasses, den du in dem Moment hast. Und vielleicht ist es halt dann, wenn du lange unterwegs bist, ist es vielleicht deine Uhr, die dir sagt, du hast noch 35 Kilometer oder so. Und du hast plötzlich irgendwas ist einfach die Verkörperung dessen, was dir einfach gerade am allermeisten auf den Zeiger geht. Und sich da dann mental durchzuschieben und zu sagen, ist mir alles scheißegal, ich mach das jetzt fertig, ich bin nicht auf diesen scheiß Berg hochgerannt oder ich bin jetzt nicht schon 60 Kilometer gelaufen, um jetzt zu sagen, ich höre jetzt auf oder 80 Kilometer, keine Ahnung was, um jetzt zu sagen, ich höre auf, ich weiß nicht, wie man es trainieren kann, ich bin sehr froh, dass ich es damals geschafft habe, nicht einfach das Handtuch zu schmeißen, aber wenn man sowas vorher trainieren kann, keine Ahnung wie, vielleicht weißt du wie, das ist, glaube ich, wahnsinnig viel wert, weil du dann plötzlich nicht in der Situation, wo du eh schon wirklich, sag ich, verzweifelt bist, dann auch noch irgendwie die Stärke aufbringen musst, dich da wieder selbst rauszumanövrieren, weil sowas ja oft wahnsinnig schwer bis unmöglich ist.
Ja, also was mir damals beim ersten Marsch geholfen hat, ich hatte halt eine super Truppe, die ich mich nachher angeschlossen habe und wir haben uns auch gegenseitig so ein bisschen auch immer motiviert und ne, so gesagt, so hey, mein Knie tut weh und ach scheiße und dann hat man mal ein bisschen gequatscht und dann hatte man erstens Ablenkung, also Ablenkung ist super gegen irgendwelche Sachen, um das auch einfach zu vergessen und was du halt sagst, diesen Hass nicht auf eine Sache zu fokussieren, sondern einfach mal abzulenken und zu sagen, ach so, der Sack ist ja irgendwie gar nicht mehr da. Wenn es ganz schlimm war und mich selbst die Gruppe nicht mehr halten konnte, ich hatte halt auch eine WhatsApp-Gruppe vorher zusammengestellt von Freunden und mit Freunden und Familie und auch da habe ich quasi immer Updates gegeben und so. Und wenn ich da wirklich super mental am Ende war, habe ich gesagt, Leute, ich brauche mal ganz kurz irgendwie Motivation. Ja? Mhm. Und dann kam wirklich eine Wucht, die mich so weggehauen hat, dass ich sagte, ey krass, also ne, kam dann natürlich auch, hey komm, du hast jetzt schon 80, 85 Kilometer geschafft, die 15, das ist doch Lacher, das ist ein Training, das sind noch nicht mal mehr ne, so und so viele Stunden, das ist doch lachhaft und ne, überleg doch mal, was du in deiner Vergangenheit alles geschafft hast. Das ist bei mir natürlich auch ein großer Punkt, der bei mir einfach mit reinspielt, meine Unfallgeschichte. Ich sag halt immer, es kann nichts schlimmer sein als das, was mir da passiert ist. So, und ja, das ist für mich natürlich einfach so ein mentaler Trigger, wo ich sage, okay, das hilft mir halt auch, weil ich sage, okay, das habe ich überlebt. Und das werde ich jetzt auch überleben. Das
ja, klar.
Nur gehen.
Ja. Ja?
So, und deswegen, ja, das wären so, sag ich mal, meine Tipps in Anführungszeichen. Ne? Ich meine, jeder muss da seinen Weg finden. Der eine findet es cool, irgendwie von so einer WhatsApp-Gruppe motiviert zu werden. Andere, also ich habe jetzt selber dieses Jahr erlebt mit meinem Bruder zusammen, bin ich den Megamarsch auch gegangen. Und der hat es halt anders. Wenn der am Ende ist, dann braucht er seine Ruhe. Mhm. So, ja, dann setzt er sich ein bisschen ab, dann macht er sich Musik auf die Ohren und bleibt für sich, hört dann aber zum Beispiel auch Motivationsreden, ja, von Arnold Schwarzenegger oder whatever. So, und jeder muss halt seinen Weg finden, aber irgendwie geht es schon. Also man muss sich, glaube ich, einfach immer nur einreden, dass das, was einen jetzt auffällt, nur der Kopf ist, ja, und nicht der Körper.
Ich scroll gerade durch unseren WhatsApp-Verlauf und wir haben einen WhatsApp-Verlauf während deinem letzten Megamarsch. Wir haben offensichtlich eine Sendung derweil gemacht.
Ja, genau.
ziemlich gut. Und man sieht schon, also deine Nachrichten werden auch umso mehr Kilometer, werden die Nachrichten kürzer. Also so. Mhm. Aber man sieht schon, dass es auf jeden Fall einfach nicht ein Spaziergang war, aber trotzdem, dass es offensichtlich ganz gut funktioniert hat. Und wenn man so, ich habe ja offensichtlich auch Foto-Updates bekommen und so bei 90 Kilometern, da sieht man dann schon, okay, jetzt ist da definitiv das Ziel in Sicht. Und das, bei deinem Bruder bin ich mir nicht sicher, ob der das gerade so gesehen hat, aber bei dir sieht man offensichtlich, dass dir bewusst ist, dass es nur noch 10 Kilometer sind. Es ist tatsächlich ein bisschen witzig.
Ja. Ja, das, also irgendwann kehrt sich das bei mir halt auch um, ne? Mhm. Also entweder hast du diesen Punkt, dass du sagst, oh, ich mag nicht mehr und ist alles scheiße und mir tut alles weh und ich habe jetzt doch noch eine Blase bekommen. Mhm. Ja, so. Und irgendwann ist es dann so, oh, sind nur noch 10 Kilometer, oh, wie geil. Mhm. Ja, also da kommt dann so dieses ganze Endorphin wieder hoch und du denkst so, talala, super, ich kann jetzt auch laufen.
Ja,
das kannst du dann so 2 Sekunden gefühlt und dann ist schon wieder vorbei. Aber aber auch ich kenne das mit diesem einfach Losgeheule. Ja, ne? Also man geht da und bei mir war immer so dieses, umso näher du ans Ziel kamst, stellst du dir natürlich vor, wie das ist, durchs Ziel zu laufen. Und dieses Mal war für mich halt auch ein besonderer Megamarsch, weil ich jetzt 3-mal in der gleichen Stadt geschafft habe. Und dann ist man halt Lokalmatador und bekommt noch eine besondere Auszeichnung. Ah, okay. Und das war für mich natürlich auch so, Alter, ich gebe jetzt nicht auf, weil ich will unbedingt diese scheiß fucking Medaille haben. Ja, und wie geil muss das sein, wenn du da empfangen wirst, weil du kriegst, wir haben vorab extra ein Schild bekommen, also so ein Lanyard mit so einem Ausweis dran, quasi Anwärter Lokalmatador, und wirst dann halt dementsprechend auch im Ziel empfangen. Und dann dachte ich so, wie geil muss das denn sein, ja? Und alleine nur diese Vorstellung hat bei mir echt alle Dämme gebrochen. Mhm. Also ich bin gefühlt auch kurz vorher, als ich wusste, okay, nur noch diese Kurve und dann siehst du das Ziel schon, da habe ich schon angefangen zu heulen. Mhm. Also das war ganz schlimm. Also mein Bruder war so völlig happy, dass er es endlich geschafft hat und hat gegrinst von ohne Befinden und ich habe nur geheult. Das sieht auf dem Foto so kacke aus, aber ich konnte einfach nicht mehr, ja. Also ich bin halt heulend ins Ziel und habe auch einmal so diesen Juhu-Schrei rausgedrückt, aber das hörte sich so völlig kläglich an. Und, aber ich war halt so super happy, dass ich es dann doch noch geschafft habe und klar, weil ich echt so 2-3 Punkte hatte, so ey, scheiße, ich bleib jetzt einfach hier sitzen.
Mhm. Aber es ist schon geil, wenn man sich da wieder irgendwie selber wieder rausgezogen hat. Also ich meine, das macht einen, also so geht es mir halt oft, das macht einen dann schon nochmal irgendwie stolz auf sich selber, dass man selbst dazu in der Lage ist, sowas zu überwinden. Also was ist ja auch nichts Alltägliches, deswegen macht man ja so einen Quatsch wahrscheinlich auch. Also so geht es mir zumindest.
Ja, genau. Und das ist halt auch das, warum ich das halt jetzt auch schon so oft gemacht habe. Also ich habe es ja 3-mal in Hamburg und 1-mal auf Sylt gemacht. Und Sylt war auch mega herausfordernd, also selbst für mich, sag ich mal, als alten Hasen, das war Ende Oktober, es war in der Nacht bis -6 Grad, glaube ich, das dann halt so mitten auf dem Deich, das steckst du halt auch nicht so einfach weg.
Klar.
Und aber immer wieder dieses Gefühl, es geschafft zu haben, und mir ist die Zeit relativ egal, es gibt auch andere, die da wirklich auf Zeit laufen und sagen, ey, ich will das aber in, was weiß ich, wie viele Stunden schaffen. Wollen sie machen, ja, also klar, mir ist wichtig, ich komme ins Ziel und das war's.
Klar. Ja, wildes Ding. Ja, sau cool. Vielleicht muss ich das irgendwann in den nächsten 2 Jahren auch mal angehen. Vielleicht nicht in Hamburg, weil das mir, da muss man ja auch wieder zurück dann und wir haben sowas ja hier auch.
Ja, also ich wollte gerade sagen, in München gibt's das ja auch, ne?
Ja. Ja, aber nachdem ich einen Freund von mir gesehen habe, der einfach das verrückteste Sportmonster der Welt ist und ewig weit rennen kann, was ist hier irgendwas, dass der bei Kilometer 70 zusammengeklappt ist und, weißt du, jemand, der einfach niemals in seinem Leben irgendjemand um Hilfe bittet, dann plötzlich also am Abend um 8:30 oder so in der WhatsApp-Gruppe schreibt, Leute, kann mich bitte jemand vom Hauptbahnhof in München abholen? Ich kann nicht mehr gehen. Ich weiß nicht, wie viel Überwindung ihnen das gekostet haben muss, das zu fragen. Und seitdem bin ich mir nicht so sicher, ob ich mich das traue oder nicht, weil ich ihn für einen der krassesten Typen halte, den ich kenne. Also was so Ausdauergeschichten angeht. Und ich mich nicht für einen der krassesten Typen halte. Von daher weiß ich noch nicht, aber mal gucken. Also ich muss mal vielleicht ein bisschen mehr Wandern üben in absehbarer Zeit. Das geht bei uns zum Glück sehr, sehr gut. Das sollte man
definitiv machen.
Ja, genau. Also das geht ja hier ganz gut. So auch mit Aussicht und so. Aber mal schauen. Also da ist ja noch ein bisschen Zeit hin.
Also ich gebe dir das Commitment, wenn du München machst, komme ich mit.
Oh je. Okay. Gut, das ändert natürlich alles. Okay, ich komm drauf zurück. Ich habe jetzt ein bisschen die Hosen voll. Gucken, wie ich da wieder rauskomme aus der Nummer. Aber im Zweifel dauert es halt 100 Kilometer, um aus der Nummer wieder rauszukommen. Aber ja, okay. Ich gehe da mal in mich. Also frühestens nächstes Jahr.
Ja, also wie gesagt, ich habe eigentlich auch allen gesagt, ich habe jetzt meine Wanderschuhe an Nagel gehängt, weil ich auch gesagt habe, ey, es reicht jetzt irgendwie.
Dann machst du auch barfuß.
Genau. Ich mache jetzt irgendwie nur noch Helfer, aber auch da ist es so, dass du als Belohnung oder als Lohn quasi ein Ticket geschenkt kriegst.
Ja, dann musst du
ja. So ein Megamarsch deiner Wahl. Und mittlerweile kann man sie auch weiter verschenken. Also von daher bin ich ganz froh, dass man das mittlerweile machen kann, aber ja, mal sehen. Ne?
Ach ja, ja gut, dann sage ich dir im Zweifel Bescheid. Ich hoffe, das nächste Mal, wenn ich mal wieder in Hamburg bin, dann bist du zufällig da, weil letztes Mal hat das ja nicht geklappt, da warst du ja irgendwie unterwegs. Oder wenn, oder du sagst im Zweifel Bescheid, wenn du mal wieder in der Region hier unten bist. Und im Zweifel verfolge ich dich auf jeden Fall auf deinem Blog und dem YouTube-Kanal und Instagram und überall und Autogrammkarten und was weiß ich was. Und ich sag schon mal vielen Dank für die viele Zeit. Wir haben ganz schön lange gequatscht, stick mich fit.
Und, ja, merke ich auch gerade.
Ja, krasses Ding. Aber ja, so ist es manchmal. Und das ist ja auch fein. Und ja, wenn es wieder was Spannendes gibt, dann rufe ich dich einfach wieder an, während du mit der teuersten Freisprechhinrichtung der Welt nach Hause fährst.
Ja, genau. Alles klar, mach's gut.
Gute Sache. Danke dir, Lisa.
Jo, bis dann.
Ciao.
Ciao.